LVZ, unsere Story. Hi, ich bin Nicole Giva, Audio- und Videoreporterin bei der Leipziger Volkszeitung. In diesem Podcast vertiefen wir Stories, über die gerade alle sprechen. Regelmäßig sitze ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen, die lange an diesen Themen recherchiert haben. Und jetzt die Themen, die am wichtigsten sind vor der Landtagswahl. Denise Peikert und Josamania Schlegel, Reporterin und Reporter bei der LVZ, waren in den letzten Wochen viel unterwegs. Sie haben Wahlforen moderiert, sich mit Flüchtlingen in Notunterkünften getroffen, den sächsischen Innenminister im Wahlkampf begleitet und sind ins sächsische Hinterland gefahren, um dort den ÖPNV zu testen beziehungsweise Schulen mit Lehrermangel zu besuchen. Und jetzt sitzen Sie vor mir. Was für eine Stimmung herrscht denn gerade in Sachsen, Denise?
Irgendwie eine seltsam ruhige. Der User kann das ja vielleicht gleich noch korrigieren oder ergänzen, aber ich finde dafür, dass wir in 3 Wochen jetzt Landtagswahl haben, ist es irgendwie so ganz normal. Das finde ich schon irgendwie auffällig. Vielleicht kommt das jetzt erst noch und die Leute aus dem Urlaub wieder da sind und irgendwie der Wahlkampf ein bisschen an Fahrt aufnimmt. Das ist irgendwie jetzt gar nicht so eine aufgeraute Stimmung, die man vermuten könnte, wenn man irgendwie hört, ja, in Sachsen wird gewählt und es geht um viel und es geht um unsere Demokratie und so. Das hört man ja von den Parteien, aber die Leute scheinen das noch nicht so, also bei denen scheint das meinem Gefühl nach noch nicht so richtig angekommen zu sein. Wenn man so nachfragt, was sie so umtreibt, dann kommt da ganz viele große Themen, also angefangen von Ukraine oder die Sorge vor dem Ukraine-Krieg ist irgendwie so allgegenwärtig. Und was dann, wenn man da noch so nachfragt, was sie noch so beschäftigt, dann kommt zwar auch mehr, man muss schon ein bisschen genauer nachhören, um irgendwie so eine Stimmung aufzunehmen, oder? Ich weiß nicht, wie hast du das empfunden, Josa?
Ich erlebe das auch so, Denise. Da gibt's Parteien, die plakatieren Frieden und man fragt sich, wie aus Dresden oder nehmen wir mal Erzgebirgskreis, ja, Frieden auf der Welt hergestellt werden soll. Und ja, oder heute Abend habe ich ein Wahlforum, da kommt ein AfD-Kandidat und der plakatiert mit Schutz vor Diktatur, das ist dann sein Versprechen. Also ja, wenn es irgendwie heiß und groß und episch wird, dann sind das irgendwie Sachen, die Sachsen selber gar nicht so betreffen. Aber du hast auch recht, wenn man dann dahin fährt, wo die Themen stattfinden, um die es geht, nämlich zum Beispiel den ÖPNV, dann sitzt man am Schluss alleine in irgendeinem Bus und fährt übers Land. So ist es mir gegangen. Aber da können wir ja gleich noch drüber sprechen, oder Nicole?
Ja, da kommen wir auf jeden Fall später zu. Erstmal noch kurz der Hinweis, wir nehmen diese Folge am 14.8. auf, weil wir jetzt viele Termine und so weiter auch genannt haben. Und ja, wir haben jetzt auch schon ein paar Themen angesprochen, die wichtig sind. In Kooperation mit der Sächsischen Zeitung haben wir, also die LVZ, eine Umfrage gemacht, um herauszufinden, welche diese Themen sind, die die Sachsen zurzeit am meisten beschäftigt. Und darunter war auch das Thema Bildung und Integration. Und diese beiden Themen hast du, Denise, bearbeitet. Und kommen wir erstmal zur Bildung. In Sachsen fehlen nämlich ganz viele Lehrer, vor allem auf dem Land. Und ein Mittel der Landesregierung dagegen ist es, mehr Seiteneinsteiger zu fördern. Und du hast so einen Seiteneinsteiger in Weinböhler bei Dresden begleitet. Kann mit Seiteneinsteigern wirklich der Lehrermangel behoben werden oder wie schaut es da aus?
Nee, glaube ich nicht. Also jedenfalls nicht allein, aber das ist ja meistens so, dass es nicht ein Wundermittel gegen ein so großes Problem gibt, was da in Sachsen besteht. Da fehlen jetzt mehr als 1000 Lehrer, Lehrerinnen im ganzen Land. Du hast gesagt, vor allem auf dem Land, das stimmt. Aber ja, mehr als 1000 Menschen sind natürlich nicht so mal eben mir nichts, dir nicht dadurch wieder zu beschaffen, dass man Menschen aus anderen Berufen für den Lehrerberuf gewinnt. Das ist ja das Konzept des Seiteneinstiegs. Aber im Einzelfall können natürlich Seiteneinsteiger sehr hilfreich sein für Schulen. So habe ich das auch erlebt in Weinböhler. Da war ich an einer Privatschule. Und das ist natürlich, da gibt's andere Bedingungen als an staatlichen Schulen. Es ist aber auch, die sind auch wahrscheinlich deswegen, weil es da vielleicht in manchen Bereichen ein bisschen beweglicher läuft, ein bisschen flotter läuft, ein bisschen mehr Geld vorhanden ist, sind die auch ein bisschen offener für Journalisten. Deswegen war es leichter, da reinzuschauen als an staatlichen Schulen. Aber da habe ich tatsächlich gelernt, dass es schon sehr darauf ankommt, wie genau man das jetzt macht. Also speziell bei den Seiteneinsteigern. Sachsenweit hören ja haben bislang so von den Seiteneinsteigern, die beschäftigt und die ausgebildet worden sind und die an die Schulen geschickt worden sind, im Laufe dieses Prozesses ein Drittel wieder aufgehört. Das ist ziemlich viel. Einfach weil sie dann doch gemerkt haben, das passt nicht oder das ist zu viel Bürokratie oder ich bekomme es einfach nicht hin, meine fachlichen Abschlüsse anerkennen zu lassen und dann da zu arbeiten, wo ich möchte oder ich werde nicht genug unterstützt beim Einstieg. Das habe ich von vielen Seiteneinsteigern gehört, die wieder aufgehört haben, weil Kolleginnen an den Schulen eben fehlen und ich deswegen keinen Mentor habe, keine Mentorin, die mir irgendwie da durch die erste Zeit durchhilft. Das sind alles so Gründe, warum Leute wieder sagen, nee, ey, ich fand es eigentlich eine coole Idee, Lehrer, Lehrerin zu sein, aber das unter den Bedingungen mache ich das nicht. So, jetzt langer Bogen, zurück zur Privatschule. Dort sind die Bedingungen, da wo ich es, wie ich es erlebt habe, einfach auch ein bisschen anders. Also die haben natürlich da ein bisschen andere, ja, können viel wirtschaftlicher handeln, weil es einfach so ein Unternehmen ist, was auch irgendwie sich selbst verkaufen muss irgendwie Schulgeld einwerben und die haben da herrscht so ein anderer Vibe. Die haben natürlich einen größeren Anspruch daran, dass die Dinge glatt laufen. Ich will das jetzt nicht einzelnen staatlichen Schulen absprechen, aber die existieren ja einfach. Privatschulen müssen sich irgendwie finanzieren und müssen auch für sich werben und deswegen laufen ein paar Dinge da dann, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen anders als an staatlichen Schulen. So, jetzt mache ich den Bogen aber wirklich zu. Und die haben da einfach ein super gutes, glaube ich, System geschaffen, um diesen Seiteneinstieg dann funktionabel zu machen. Also da fängt halt der Mann, den ich kennengelernt habe, Seiteneinsteiger, war vorher Informatiker, aber ist jetzt Mathematiklehrer und Informatiklehrer und auch schon Klassenlehrer, obwohl er erst seit 3 Jahren Lehrer ist, also voll der Durchstarter da an der Schule. Und ich glaube, bei dem hat es aus 3 Gründen so gut funktioniert. Also erstens muss man so ein Typ dafür sein, der kann, glaube ich, gut mit Kindern und ist irgendwie so ein Mensch, der natürlich Autorität ausstrahlt, ohne irgendwie weird zu wirken oder so. Das funktioniert, glaube ich, bei dem ganz gut. Aber der hat eben auch ganz viele andere Dinge sind da richtig gelaufen. Der hat mit sehr wenigen Stunden angefangen, ist da leicht reingekommen. Der hatte einen festen Mentor, der ihn immer unterstützt hat. Und gesagt, hey, du kannst hier nicht mit so einer PowerPoint-Präsentation kommen wie in der freien Wirtschaft und dann irgendwie 45 Minuten lang durchlaufen lassen. Das funktioniert hier nicht. Das muss irgendwie anders laufen. Und deswegen hat es funktioniert und er ist immer noch dabei und unterstützt da auch die Schule und da kann es dann gut funktionieren. Aber ich glaube eben, dass das Schulsystem an so vielen Ecken krankt, dass man dann da jetzt alle Hoffnungen auf die Seiteneinsteiger setzt und gleichzeitig aber nicht die Kapazitäten hat, sie in der Breite zu unterstützen, wird das, ja, kann das auch sehr, sehr schwierig sein, das zu integrieren.
Was ist mit den Lehrern, die jetzt ausgebildet werden?
Du meinst die Referendare und Referendarinnen?
Ja. Also ich frage mich gerade einfach, wie man das lösen kann.
Du meinst den Lehrermangel lösen kann?
Ja, genau.
Es gibt ja auch noch andere Konzepte neben den Seiteneinsteigern. Also Dinge, die immer genannt werden, sind Seiteneinsteiger. Sind die Zahl der Lehramtsstudenten, Studentinnen erhöhen und vor allem die Zahl derjenigen, die Lehramt studieren und am Ende auch wirklich in den Schuldienst wechseln. Das ist Punkt 2. Und Punkt 3 ist Pensionäre zurückholen oder irgendwie ältere Lehrer dazu gewinnen, länger im Schuldienst zu bleiben. Das sind so die 3 Säulen, auf denen so die Ideen gerade so stehen in der Landespolitik. Und tatsächlich, um da bei den Referendaren zu bleiben, ich habe gerade auch mit einer wirklich jetzt vor 10 Minuten ein Gespräch gehabt mit einer Referendarin hier in Leipzig, die in einem Leipziger Gymnasium gerade angefangen hat, in diesem Schuljahr, was gerade erst gestartet ist. Und die erzählt, dass sie eine der wenigen aus ihrem Jahrgang ist, die am Ende an den Schulen gelandet ist. Und sie hatte einen ganz interessanten Einblick. Sie sagte, ja, man muss halt irgendwie mal ein richtiges Lehramtsstudium schaffen. Weil sie erzählte das so, dass Lehramtsstudentinnen lernen halt das Fach, also in ihrem Fall war es Philosophie und Deutsch, / Germanistik. Und da lernt sie sehr viel fachlichen Kram, aber sie macht halt irgendwie auch irgendwie, keine Ahnung, 3 Wochen lang Mittelhochdeutsch, was sie in der Schule irgendwie nicht so sehr braucht und hatte so den Anspruch, hey, wir brauchen ein wirkliches Lehramtsstudium, war so ihr Appell, weil aus ihrer Sicht gibt es das gar nicht. Man wird nicht wirklich ausgebildet, man wird nicht wirklich vorbereitet, sagte sie, auf diesen Job. Was aus ihrer Sicht der Grund ist, warum so viele Leute auch wieder aufhören und am Ende gar nicht an den Schulen landen. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo man vielleicht als Landesregierung tatsächlich ansetzen könnte, zu sagen, hey, wir gucken uns mal dieses Studium an. Funktioniert das eigentlich? Bereitet das eigentlich auf diesen Beruf zu? Auf diesen Beruf, in den wir so viel gesellschaftliche Verantwortung reinlegen, weil er so wichtig ist, weil wir ihn so wichtig finden, weil wir es wichtig finden, wie junge Menschen denken lernen, argumentieren lernen, Mensch werden. Und da müssen wir uns das vielleicht mal ein bisschen genauer angucken. Wie ist das Studium eigentlich? Und ist das auf die Bedürfnisse angepasst, die man hinterher hat als Lehrer und Lehrerin?
Haben die Politikerinnen das auf dem Schirm?
Ja, also zumindest steht es in allen Wahlprogrammen drin und es wird sich auch Gedanken gemacht, wie können wir irgendwie also geht viel um Kapazitätsfragen, vielleicht müsste man tatsächlich nochmal ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass sich da keiner Gedanken drum macht, es gibt auch in Sachsen tolle Bildungspolitiker, die da sehr viel und Politikerinnen sehr tief drin stecken und auch all das immer mal wieder betonen. Wenn man dann auf die konkreten Sachen guckt, die dann gemacht werden, ist es schon oft so, dass es um Kapazitäten geht. Also wie schaffen wir es, dass die Plätze vielleicht ausgebaut werden oder wie schaffen wir es, die Leute aufs Land speziell zu holen. Da gibt es auch Programme, die, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ich würde nicht sagen, dass das nicht auf dem Schirm ist, aber vielleicht so in dieser Revolution, die es da jetzt möglicherweise im Lehramtsstudium bräuchte, habe ich es jetzt in dieser Radikalität noch nicht gehört. So. Genau, was aber ja jetzt nicht heißt, dass sich da keiner Gedanken drum macht. So. Ja.
Wir bleiben auf dem Land, gehen aber zu einem anderen Thema über, nämlich Mobilität auf dem Land. Das ist ein Thema, was auch in Wahlprogrammen auftaucht, vor allem auch in der CDU, hast du in deinem Text auch geschrieben. Was ist ein Rufbus, Josa? Und warum ist es ein Thema, was die Sachsen überhaupt bewegt?
Also der Rufbus ist ein Begriff, der in jedem Wahlprogramm steht inzwischen. Zu dem es aber nicht so richtig Statistiken oder Zahlen gibt, wie viele das nutzen. Und ich glaube, deshalb hat mich das so interessiert. Ich glaube, was es ist, ist relativ selbsterklärend. Es gibt Regionen, da fährt kein Bus mehr. Oder da sagen die Betreiber diesen berühmten Satz, wir fahren nur noch Luft durch die Gegend. Also ich glaube, man kennt das, wenn man so abends, vielleicht in Leipzig, muss man schon ganz spät unterwegs sein, dann sieht man manchmal so eine ganz leere Straßenbahn. Die fährt dann halt Luft durch die Gegend und dann muss sozusagen die Straßenbahn am Tag schon pickepacke voll sein, damit sich das dann gegenrechnet. Aber es gibt, da muss man gar nicht weit rausfahren, eine halbe Stunde östlich von Leipzig, Machern, Bennewitz, die Gegend, gibt es Regionen, wo nur noch leere Busse rumgefahren sind und wo man irgendwann gesagt hat, wir führen jetzt lieber einen Rufbus ein. Und der funktioniert genauso, wie man sich das jetzt wahrscheinlich vorstellt, wenn man dieses Wort zum ersten Mal hört. Also man geht über App, über Handy, über Webseite. Es geht auch per PDF. Ja, man füllt eine PDF aus, wer das mag, und schreibt da rein, mindestens eine halbe Stunde vorher, wo der Bus halten soll. Da steigt man ein und wo man gerne wieder rausgelassen werden will. Und das Ganze ist sehr klar zum Taxi abgetrennt, das muss es auch sein. Der Rufbus darf dich nicht vor die Haustür fahren, sondern diese Rufbusse fahren dann quasi Haltestellen ab, die zum Teil gar nicht mehr bedient werden, aber halt so die alten Haltestellen sind. Ja, und so kommen die Leute auf dem Land heutzutage voran.
Und das kostet auch ähnlich wie bei dem Bus, würde ich jetzt mal...
Das ist mit Deutschland-Ticket.
Ah ja,
okay. Das ist sozusagen... Also, es war wirklich Wahnsinn. Ich war da draußen und wir haben dann ja selber einen Rufbus gebucht, haben mal geguckt, wer fährt da mit. Und da kommt dann wirklich, also in der sengenden Hitze, ich glaube in Wurzen war das dann am Bahnhof, fährt dann dieser Bus vor, super klimatisiert, setzt sich rein, pünktlich, ja. Also alles, was man dem ÖPNV sonst immer vorhält und vorwirft, funktioniert dann plötzlich. Ganz netter Busfahrer und dann tuckelt man so übers Land und braucht gar kein Auto mehr.
Wird es denn so krass angenommen? Also waren da viele Leute, die das genutzt haben?
Wir haben uns ja angekündigt und uns wurde dann versprochen, dass da wohl eine ältere Dame mitfährt, die das häufiger macht. Und die wurde uns dann so ein bisschen als die Vorzeigerufbusfahrerin versprochen. Die war am Schluss gar nicht da. Da hatten wir ein bisschen Angst. Sind wir ein bisschen alleine rumgefahren. Und dann stieg aber plötzlich ein junger Mann zu, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte. Der war vollgepackt mit Rucksäcken und Koffern. Und der war gerade irgendwie auf großer Reise gewesen mit seinem Gesangsverein. Und sein Kantor hat ihn noch bis Wurzen gefahren. Und von dort wollte er sozusagen in das Dorf, in dem er aufgewachsen ist, zu seinen Eltern, die aber gerade nicht da waren. Und deshalb hat er sich einen Rufbus bestellt, um sozusagen zu sich nach Hause zu kommen. Also das war schon eine Verkettung von Zufällen auch, die dazu geführt hat, dass der dann da mitgefahren ist. Der meinte auch, ich fahre hier einmal im Jahr mit, ja. Also mir ist auch noch nicht ganz klar, was die Zielgruppe der Rufbusse, oder mir war es lange nicht klar, was die Zielgruppe sein soll. Weil, ich sage mal so, Machern, Wurzen, das ist Bennewitz, das ist so Pendlerland. Das sind Menschen, die pendeln morgens nach Leipzig rein und abends wieder raus. Und wenn man zu Hause ist, ist man zu Hause. Da ist auch nicht so wahnsinnig viel los, wo ich dann irgendwie abends noch hin muss. Und ich habe ein Auto eigentlich dort. Und deshalb habe ich mich schon gefragt, wer braucht das hier eigentlich? Ja?
Dein Text heißt auch, wer hat Angst vor dem Rufbus? Mhm. Warum sollte man denn eigentlich Angst vor einem Rufbus haben?
Ja, also das kam dann so im Laufe des Tages ein bisschen raus, dass ich gemerkt habe, dass die Betreiber vom Rufbus selber ein bisschen Angst vorm Rufbus bekommen. Der Grund ist, dass immer mehr Orte oder Städtchen sich bei denen melden und sagen, wir wollen eigentlich auch keine Luft mehr durch die Gegend fahren. Wir wollen eigentlich am liebsten unseren Linienverkehr einstellen und den Rufbus. Das ist jetzt ein paar Mal schon passiert. 2020 in Kolditz. Die haben gesehen, wie das in Machern lief. Die haben jetzt ihren Linienverkehr in der Stadt ersetzt durch einen Rufbus. Dann kam 2022 das Wurzener Land, Lossertal dazu und jetzt gerade im April noch Bad Lausick. Also der Rufbus ist so eine kleine Pandemie schon, wenn man das sagen darf. Und das ist deshalb gefährlich, weil, so formuliert das der Sprecher des Regionalbus Leipzig, ja, dass jetzt ein bisschen so ist, dass man sich selber kannibalisiert. Das heißt, eigentlich will man ja einen ÖPNV anbieten und einen Bus fahren lassen, schon allein, um den Leuten in Erinnerung zu rufen, dass ein Bus fährt. Also ich habe das dann immer gern so gesagt oder auch so aufgeschrieben, wenn ich gar nicht sehe, dass ein Bus fährt, dann komme ich auch gar nicht auf die Idee, einen Bus zu nehmen, dann steige ich doch in mein Auto. Aber erst wenn ich sehe, dass der Bus ja jeden Tag vor meiner Haustür hält, komme ich auch mal auf die Idee, ich könnte ja auch mit dem Bus zu Kaufland fahren, ich muss ja gar nicht immer das Auto nehmen und vielleicht brauche ich es dann sogar gar nicht mehr. Das ist so ein bisschen die Psychologie hinter dem ÖPNV. Und die ist mit dem Rufbus natürlich komplett abgeschafft, weil der ja auf Abruf nur kommt. Ja? Also die drei klimatisierten Rufbusse, oder ich glaube zwei sind es im Wurzener Land, die da in einer Schicht unterwegs sind, die stehen halt erstmal vor dem Bahnhof. Wenn die niemand anruft, stehen die da. Da sehen die vielleicht auch ein paar Leute, aber eigentlich schafft jedes Städtchen, was sich den Rufbus ranholt, auch erstmal den eigenen ÖPNV ab. Und das ist ja erstmal nicht so eine gute Entwicklung. Deshalb kämpfen die auch gerade so ein bisschen darum, ja, dass das nicht so ein Modellprojekt jetzt angesehen wird, was die große Lösung für das Land ist, da die Strecken zu überwinden, sondern das soll eher so eine Notlösung sein für dort, wo es eben gar nicht mehr geht und wo es eigentlich gar keine Möglichkeit mehr gibt, einen Nahverkehr zu betreiben. Man muss ja auch bedenken, dass das zu großen Teilen dann gar nicht aus Bundes- oder Landestöpfen bezahlt wird oder über den Fahrschein, ja, das ist ja auch nur ein kleiner Anteil, sondern eben auch über die Gemeinden selber. Also jedes kleine Örtchen vor den Toren Leipzigs muss sich schon selber fragen, wollen wir uns das leisten? Und viele sagen dann aber, nö, und dann wird ÖPNV zu einer Option. Ja, also der Rufbus ist dann eher so, ja, wir machen es ja und das sieht auch noch modern aus und klingt irgendwie schick. Und eigentlich rationalisiert man da aber was weg, was ja eigentlich mal die Zukunft sein sollte und was irgendwie vom Individualverkehr, den man ja eigentlich nicht mehr so flächendeckend will, irgendwie wegführt. Ich finde es ganz interessant, was die Parteien dazu sagen. Vielleicht gebe ich dir noch mal einen kleinen Vorgeschmack oder in dem Fall Nachgeschmack aus den Wahlprogrammen. Es ist ganz witzig. Ich habe vorhin gesagt, der steht jetzt in jedem Wahlprogramm. Bei der FDP steht er nicht drin. Die wollen lieber einen Zuschuss zum Führerschein für junge Menschen.
Also auch eher Individualverkehr fördern.
Ja, ich habe jetzt gehört, dass Führerschein inzwischen bis zu 5.000 Euro kostet. Vielleicht ist das auch keine so schlechte Idee. Aber ansonsten in den anderen Wahlprogrammen finde ich es ganz interessant, ja, als was für eine Innovation da auch der Rufbus dargestellt wird. Also die SPD spricht da zum Beispiel von Mobilitätsdrehscheiben, zu denen ländliche Bahnhöfe gemacht werden sollen. Da stelle ich mir jetzt einfach nur mal den Bahnhof in Wurzen vor. Ja, das ist ein Bahnhof in all seinen Funktionen, aber ja, weiß Gott, keine Mobilitätsdrehscheibe. Ja, das ist eigentlich klassischer S-Bahn-Verkehr und daneben noch diese Rufbusse. Und ganz cool finde ich auch die CDU. Die haben in ihr Wahlprogramm geschrieben, sie möchten mehr On-Demand-Zubringerverkehr, wie den Rufbus, ja, On-Demand sozusagen, nur wenn ich ihn selber rufe. Was die CDU auch noch in ihrem Wahlprogramm hat, ist der Begriff Mobility as a Service. Also, Nahverkehr, Mobilität als eine Dienstleistung, ja, nochmal ein ganz schickes Englisch mit Bindestrichen verpackt, was auch nur bedeutet, wir sind sozusagen für Leute da, wenn sie uns brauchen. Wir stellen das nicht einfach nur bereit, sondern das ist sozusagen eine Dienstleistung. Das ist auch so ein Wörtchen, mit dem der Rufbus eigentlich in einem Wahlprogramm angepriesen wird, dass man sozusagen da, wo es nachgefragt wird, ÖPNV anbietet und jetzt nicht einfach flächendeckend Busse fahren lässt. Ja.
Ich frage mich gerade, ob das so die Zukunft tatsächlich sein wird. Oder, also es fühlt sich halt irgendwie so rückschrittlich an, weil man ja eigentlich eher auf die Richtung geht, ÖPNV muss ausgebaut werden. Große Städte sollten an kleine Orte besser angebunden werden, damit es mehr Möglichkeiten für die Leute gibt, dort zu leben. Andererseits hast du das ja auch eben gerade schon beschrieben. Viele Menschen sind nun mal angewiesen auf ihr Auto und bleiben dabei auch, wahrscheinlich auch aus Bequemlichkeit und aus den Problemen, die sich halt eben bei ÖPNV immer wieder ergeben. So, ne?
Ja.
Deswegen frage ich mich da auch wieder, wo ist eigentlich eine Lösung und was wollen die Menschen eigentlich so genau? Soll alles so bleiben?
Ich glaube, das Problem, was ein bisschen dahinter steckt, ist, dass sogar Nahverkehr inzwischen zu so einer ideologischen Verhandlungsmasse geworden ist. Also die Leute, die an dem Tag noch mit dem Rufbus gefahren sind, das waren ganz praktikable Beispiele. Da gab es dann noch eine Reinigungskraft, die musste sozusagen auf Arbeit. Da kam der Rufbus zum Einsatz, ja, die will kein Auto fahren. Da gab es noch jemanden, der wollte dann mit dem Rufbus zu Kaufland. Ja, das geht ja vielleicht auch irgendwie mit dem Auto. Das sind so ein paar praktische Anwendungsfälle. Aber wenn politisch darüber diskutiert wird, geht es da ja auch viel um Ideologie sozusagen. Wollen mir die Leute, die jetzt den ÖPNV ausbauen wollen, damit auch mein eigenes Auto wegnehmen? Wollen die Leute, die Radwege ausbauen, mir mein Auto wegnehmen? Das ist eine Debatte, die in Leipzig ganz überhitzt geführt wird, wo man eigentlich sagt, oder wo manche schon sagen, es ist gar nicht so wichtig, ob die Radwege jetzt so intensiv genutzt werden. Die sind eher so ein Symbol an die Autofahrer und so eine Mahnung, vielleicht auch um an manchen Stellen Staus zu provozieren, um zu zeigen, das Auto gehört eigentlich nicht in die Stadt, überlegst dir zweimal. Und ich glaube, das findet umgekehrt so ein bisschen auf dem Land jetzt statt. Also das sozusagen, ja, da herrscht, glaube ich, ein anderer Blick auf Mobilität. Da hat ein Auto noch mehr mit Status zu tun. Ja, das ist mir dann klar geworden, als sogar der Regiobus-Sprecher zu mir sagte, er sei passionierter Autofahrer, woran ja gar nichts Schlimmes ist. Aber die Frage, ob der Rufbus sinnvoll ist oder nicht, muss ich mir ja gar nicht stellen, wenn ich sage, ich brauche das Auto gar nicht nur zum Fahren, sondern ich brauche es auch, weil ich irgendwie dran glaube und weil das irgendwie für mich zu einem erfüllten Leben dazugehört. Ich glaube, der Rufbus könnte so ein bisschen diese Brückentechnologie sein, mit der manche Orte eventuell in Zukunft ihren ÖPNV abschaffen und manche dann vielleicht sogar den Rufbus auch gar nicht mehr brauchen, weil sowieso nichts mehr in der Gegend rumfährt. Das wäre jetzt die Dystopie. Aber wir werden nach den Wahlen sehen, wie sich das Konzept weiterentwickelt. Ich bin sehr gespannt.
Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich Zuwanderung und Migration. Das wird eher kritisch gesehen in Sachsen. Laut unserer Umfrage haben 37% der Befragten zum Beispiel der Aussage voll und ganz zugestimmt, dass es zu Problemen in Schulen führt, dass es eben so viel Zuwanderung und eben Migration hier in Sachsen gibt. 31% der Befragten stimmten der Aussage voll zu, dass es mehr zu Kriminalität führt. Allerdings gibt es auch eine breite Akzeptanz dafür, dass Menschen vor Krieg und Gewalt flüchten. Gut 65% stimmen dem zu. Und 54% finden es in Sachsen wichtig, dass Menschen aus dem Ausland nach Sachsen kommen, um den Fachkräftemangel in Sachsen zu beheben.
Ein Haufen viele Annahmen und Themenkomplexe, die irgendwie bei Migration und Asyl und mit reinspielen und alles irgendwie ineinander zu einem riesigen Knäuel vermengt wird, was sich nur schwer entwirrend lässt.
Auf jeden Fall. Du hast dazu recherchiert. 2023 sind viele Flüchtlinge nach Sachsen gekommen. Gegen Unterkünfte gab es fast überall Demonstrationen und inzwischen ist es ein bisschen ruhiger geworden. Um das Thema, ja genau, ist ein bisschen ruhiger geworden, aber die Menschen sind ja trotzdem da und deswegen warst du in Eilenburg, hast dir dort eine Unterkunft angeschaut und eben auch, wie es um die Integration bestellt ist. Was hast du da denn erlebt?
Ich habe vor allem erlebt, dass das Thema total in Vergessenheit gerät, wenn es dann ans Machen geht und ans Eingemachte sozusagen. Also in Eilenburg war es so wie fast überall, als wo 2023 neue Unterkünfte für Asylbewerber entstanden sind. Es gab da großen Protest. Also nicht nur von Rechtsextremen, die tatsächlich vor der Unterkunft so eine Pyrotechnik-Show gemacht haben und so Schilder hochgehalten haben, Migration tötet und so und damit dagegen protestieren wollten, sondern auch von Sozialarbeitern, die irgendwie gesagt haben, so Konzepte, Notunterkünfte, wo ganz viele Menschen in Containern zusammenleben, außerhalb der Stadt, so wie das da geplant war. Es ist so ein bisschen außerhalb da die Unterkunft in Eilenburg auf so einem kleinen Hügel, wo eigentlich drumherum nur so Gewerbe ist. Das ist so ab vom Schuss, das kann irgendwie nicht gut funktionieren mit der Integration. Das sind eigentlich Probleme vorprogrammiert. Das kam eigentlich von allen Seiten so ein bisschen die Kritik. Und jetzt hat sich das alles so ein bisschen gelegt und jetzt ist so ein bisschen so, muss man schon sehr genau hingucken, erstens, um die Unterkunft überhaupt zu entdecken. Aktuell ist da nämlich drumherum so ein riesiges Maisfeld und da kann man gar nicht so genau sehen, was da eigentlich los ist. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart übers Knie der Autoren gebrochen, aber das ist auch tatsächlich ein bisschen sinnbildlich dafür, wie die Lage da gerade so ist. Weil es gab große Aufregung, aber jetzt interessiert sich nicht mehr so wahnsinnig jemand dafür, was da oben auf dem Berg in Eilenburg eigentlich mit den 85 Menschen passiert. Also es gibt natürlich Leute, die sich darum kümmern, das Landratsamt und die Betreiber der Geflüchteten und der Unterkunft und so weiter, zu denen kommen wir jetzt auch so groß. Aber ansonsten hat es in Eilenburg sich der Rauch schon so ein bisschen gelegt. Und wenn man so rumfragt, auch so unter den AfD-Politikerinnen oder AfD-Politikern, die damals dagegen waren und auch Demonstrationen gegen die Unterkunft organisiert haben, die sagen auch so, ja, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was da los ist. Vom Problem habe ich jetzt noch nicht gehört, aber dagegen sind wir trotzdem. Das ist natürlich politisch konsistent, weil die AfD ja auch grundsätzlich einen Aufenthaltsstopp fordert und bezweifelt, dass die Menschen, die hierher kommen, zu einem großen Teil Anspruch auf Asyl haben und die auch bezweifelt, dass die Integration von anderen Kulturen in unsere gelingen kann. So, deswegen ist es natürlich politisch konsistent zu sagen, es ist eigentlich egal, was da oben passiert, wir sind sowieso dagegen. Die Menschen sind ja trotzdem da, hast du gerade gesagt. Und das stimmt auch. Und es passieren trotzdem Dinge. Also es geht ja voran mit der Integration, wenn auch durchaus mühsam. Es ist einfach eine mühsame Sache. Also das zeigt sich auch wieder so an dieser Unterkunft da in Eilenburg. Natürlich ist es nicht nützlich, dass sie da oben auf dem Berg liegt und abgelegen. Ich habe da mit einem Geflüchteten gesprochen, einem Syrer, Abid, haben wir ihn immer genannt. Wir haben von ihm hier im Podcast immer schon mal gehört, weil ich hatte ihn vor knapp einem Jahr an der tschechischen Grenze getroffen sozusagen, als er damals mit einem Kleintransporter über die Grenze gefahren ist und der Bundespolizei sozusagen in die Arme. Und seitdem kennen wir ihn eigentlich in der LVZ und haben ihn auch häufiger besucht und irgendwie geguckt, wie geht's ihm, was macht er jetzt, wie läuft sein Weg in Deutschland. Und der ist jetzt halt tatsächlich gerade in Eilenburg untergebracht. Mit dem habe ich mich unterhalten und der ist natürlich... Also der, weiß nicht, der ist natürlich unter sich mit anderen Menschen, die in dieser Unterkunft leben. Aber was will man auch erwarten, wenn das da irgendwie da oben auf dem Berg ist? Aber es gibt trotzdem wirklich ein ganzes Bündel an Leuten, die sich irgendwie für das Thema engagieren. Also es gibt in Eilenburg zum Beispiel einen Sprachlehrer, den ich getroffen habe, der da erst kürzlich hingezogen ist in die Gegend, der eigentlich an einer Schule in Leipzig Deutsch als Fremdsprache unterrichtet und dann aber irgendwie dachte, hey, da oben diese Unterkunft kann ja nicht sein, so funktioniert das doch nicht, war auch so sein Gedanke. Und sich dann gedacht hat, ja, jetzt biete ich mich selber als Sprachlehrer an, damit wir hier wenigstens einen Sprachkurs haben. Das ist nämlich auch sehr selten auf dem Land, dass das überhaupt gelingt, weil einfach das Personal dafür auch sehr klein ist. Und seitdem gibt es immerhin auch einen Sprachkurs in Eilenburg, den auch zum Beispiel Abid, der junge Mann aus Syrien, den ich getroffen habe, auch besucht. Aber auch da war ich auch dabei an einem Abend und dann habe ich auch wieder festgestellt, ja, es ist einfach eine wahnsinnig mühsame Aufgabe. Allein schon diese ganzen kleinen Puzzleteile, jedes einzelne davon, das ist wahnsinnig mühsam, ans nächste zu puzzeln. Deutsch zu lernen ist halt wahnsinnig schwierig. Und die haben da irgendwie zum fünften Mal wer, wo, was, wann, wie, wo durchgenommen. Also so diese W-Fragen. Und der Lehrer war auch schon ein bisschen verzweifelt und hat auch gesagt, meine Güte, ich habe jetzt schon fünften Mal euch schon beigebracht, lernt es endlich. Also er war freundlich, aber doch bestimmt. Und die wirkten eigentlich gar nicht unbemüht, diese Schülerinnen und Schüler, die da in dem Kurs saßen. Nur auch bei allem Bemühen ist das offensichtlich alles eine sehr langwierige und anstrengende Sache. Und das muss man anerkennen. Und das muss man natürlich wollen als Gesellschaft. Und wenn es ein Großteil der Gesellschaft nicht will, dann kann man das auch nicht erzwingen. Das ist dann leider die bittere Wahrheit am Ende. Aber ich habe auch festgestellt, dass es eben, also gerade so, wenn es unterm Radar läuft, läuft es trotzdem. Es läuft langsam, aber es läuft. Und es gibt da einen Haufen Schwierigkeiten und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, über Wohnsituationen und Ausziehen aus diesen Unterkünften und so. Aber es ist nicht so, dass es stillstehen würde.
Ich kann mich noch erinnern an die Geschichte über Abid, wie er in Tschechien angekommen ist und so weiter, die du recherchiert hattest. Und ich weiß noch, dass er auf jeden Fall gerne was mit Holz arbeiten wollte.
Ja, genau.
Er hat mit Holz gearbeitet.
Ja, er war ja, er kommt ja aus Idlib in Syrien. Das ist übrigens eine Gegend, in der auch immer noch Kämpfe stattfinden. Also es gibt ja jetzt gerade die Diskussion, ob man Menschen auch nach Syrien abschiebt, zumindest auch Straftäter. Das ist ja gerade so eine Diskussion. In seiner Region da, das würde wahrscheinlich auch unter strengsten sozusagen Maßstäben, was als sichere Region gilt, immer noch nicht als sichere Region durchgehen. Ich bin jetzt kein Experte für sowas, aber das würde ich jetzt mal so ganz forsch behaupten wollen. Genau, und er ist ja dann, nachdem er da aus der Region geflohen ist, erstmal eine ganze Weile in der Türkei gewesen, Abid, und hat da so Holzpaletten, Europaletten zusammengeschraubt und hat gesagt, das habe ich ihn jetzt auch wieder gefragt, als ich ihn nochmal getroffen habe, was willst du eigentlich mal machen und so, was hast du für eine Idee? Und da war er wieder so, ja, das kann ich halt und das würde ich gern machen wollen. Also er ist da jetzt auch nicht, also er, das ist kein, er baut sich keine Luftschlösser, das kann man nicht sagen, meinte ich, würde jetzt hier gerne irgendwie, er ist, weiß nicht, Notarzt arbeiten oder so, sondern ist da irgendwie so, das ist er ist auch so ein bisschen so, das ist das, was kann ich Deutschland anbieten, so, ne, da habe ich Erfahrung drin, irgendwas mit Holz, mit meinen Händen, er hat irgendwie auch, erzählte er seinem Onkel noch in Syrien auch immer so mal mit so ein paar Elektriker arbeiten geholfen, da scheint er irgendwie ein Faible für zu haben und das ist das, was er gern machen wollen würde. Hat er aber auch. Und da kommen dann halt so persönliche Dinge dazu, die Sache dann auch immer ein bisschen erschweren. Er hat große Angst, sich jetzt irgendwie auf so einen Hilfsjob oder so zu bewerben, weil er tatsächlich noch nicht sehr gut Deutsch spricht. Er ist, glaube ich, auch nicht gerade ein sprachbegabter junger Mann, soweit ich das einschätzen kann. Da sind die Menschen einfach sehr unterschiedlich. Und hat Angst, sich irgendwie so einen Job zu machen, weil er denkt, er wird sowieso abgelehnt, dadurch, dass er noch wirklich nicht besonders gut Deutsch spricht. Das ist aber auch einerseits und andererseits natürlich so ein bisschen schade, weil ich habe da auch mit einem Syrer gesprochen, der jetzt schon seit 7 oder 8 Jahren in Deutschland ist und der irgendwie meint, ja, Sprachschule ist nett, aber da habe ich Deutsch nicht gelernt, sondern natürlich irgendwie so im Umgang mit anderen Menschen auf der Arbeit zum Beispiel. Und ja, dass Abid da jetzt so ein bisschen davor zurückschreckt, ist natürlich einerseits so, kann man seine Argumente auch irgendwie verstehen, aber auch ein bisschen schade, weil das ist natürlich, dann sind so persönliche Faktoren, die das jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade erleichtern. Wenngleich er natürlich auch nicht so wahnsinnig viel Zeit hat zum Arbeiten, weil so ein Sprachkurs unfassbare 900 Stunden dauert insgesamt, wie ich mir sagen lassen habe. Das hat jetzt bei ihm im April angefangen und geht einfach noch bis Frühjahr 2026. Wahnsinn, oder?
Das ist echt krass.
Ja, das liegt natürlich auch daran, dass es in dem Fall so ist, dass der Sprachlehrer nur abends kann und dass es deswegen noch besonders lange dauert und so. Aber ja, das dauert alles sehr, sehr lange und auch länger, als sich alle wahrscheinlich das wünschen würden. Es gibt natürlich, das vielleicht noch so als Gedanke, ganz viele Orte, an denen man die Frage stellen müsste, wie funktioniert es eigentlich mit der Integration, also an Schulen, an Unternehmen, über einen Verein, überall und so. Aber klar, so für die Menschen, die jetzt 2023 hier angekommen sind, sind natürlich sozusagen, ist der Status jetzt noch das, also die Frage nach Unterkunft, nach wie kriege ich vielleicht eine Wohnung und wie lerne ich die Sprache? Das sind so die ersten Steps. Und klar, da kann man noch an vielen anderen Stellen in der Gesellschaft diese Frage stellen, aber für die, die, wie gesagt, jetzt seit ungefähr einem Jahr in Deutschland sind, sind da noch ganz am Anfang von dieser ganzen Fragenkaskade, die an diesem Thema dranhängt.
Wie integriert man eigentlich Menschen gut? Das habe ich mich gerade gefragt und was könnte es erleichtern? Weil ich glaube, da hängt ja eine ganze Kette an Erschwernissen dran, mit eben Bürokratie und Menschen, die hier ankommen, eine Arbeit finden und so weiter und so weiter, um hier auch einfach zu bleiben.
Ja, also diese Menschen in Sachsen in unserer Umfrage, die sagen ja, der größte Hebel sei es, irgendwie Leute sehr schnell in Arbeit zu bringen. Und wahrscheinlich ist das auch so. Man muss sich da, glaube ich, keine Illusion machen, dass jetzt sozusagen sofort im Freizeitbereich da irgendwie wahnsinnig große Überschneidungen in dem Leben von Menschen, die hierher kommen und um Asyl bitten und den Menschen ist, die schon länger hier leben, den Deutschen und der Gesellschaft allgemein, dass da so große Überschneidungspunkte gibt am Anfang, das ist, glaube ich, illusorisch und irgendwie nicht, der größte Überschneidungspunkt ist wahrscheinlich Arbeit und dann ist das wahrscheinlich auch der Weg, über den man irgendwie das irgendwie gut hinkriegt, wenn man Leute schnell in Arbeit bekommt. Und da gibt es ja jetzt auch so Überlegungen der Politik, wo sozusagen auch die Arbeit noch vor der Sprache stehen soll oder zumindest so ein bisschen parallel laufen soll. Ich finde das gar nicht, finde es nicht dumm. Ich finde, es gibt viele Leute, die das kritisieren, die sagen, ja, die sollen erstmal die Sprache lernen und vorher klappt, so wie Abid ja auch. Aber ich finde den Gedanken, da schneller einen Berührungspunkt mit der Gesellschaft zu finden, und das ist halt einfach Arbeit, wo es am leichtesten ist, weil man da den Leuten nicht aus dem Weg gehen kann. Seinen Kollegen kann man schlecht aus dem Weg gehen. Das finde ich eigentlich ganz clever. So persönlich.
Was haben denn Politiker und Politikerinnen auch hier nochmal in ihren Wahlprogrammen so stehen?
Alle Wahlprogramme beschäftigen sich damit. Das Wahlprogramm der AfD, da kommt das Wort Migration sehr oft und das Wort Integration nicht ganz so oft vor. Die AfD möchte einen Aufnahmestopp in Sachsen für Asylbewerber. Sie möchte so eine Art Transitzentren schaffen, was auch schon, wo auch schon ein bisschen so drinsteht. Also da ist der Fokus darauf gelegt, Menschen möglichst schnell wieder aus dem Land zu bekommen, weil die AfD grundsätzlich findet, dass ja kulturelle Integration nicht gut funktioniert, dass die Menschen einfach nicht so gut zusammenpassen und unsere Gesellschaft damit überfordert ist, vor allem Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten bei uns aufzunehmen. Das ist so die Position und darauf ist auch alles ausgerichtet. Also da steht auch drin, dass Unterkünfte besser bewacht werden sollen, dass die Asylbewerber da nicht mehr einfach rein und raus können, dass die Abschiebehaftplätze in Sachsen erhöht werden sollen und dass die Integrationsmaßnahmen abgeschafft werden sollen für Geduldete. Da geht es auch darum, die Integrationsmaßnahmen sehr runterzufahren, vor allem für Menschen, die keine Bleibeperspektive haben. Genau. Und in den anderen Programmen, die legen schon andere Schwerpunkte. Also in den eigentlich allen anderen Parteiprogrammen, auch bis zum BSW, betonen die Parteien, dass das Asyl ein Menschenrecht ist und dass es darum geht, da auch Menschlichkeit zu zeigen und Flucht zu ermöglichen sozusagen. Aber dann natürlich auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Also beim BSW ist schon auch der Fokus darauf, ja, Asyl ist Menschenrecht, aber wir müssen auch gucken, wie wir irgendwie die Zuwanderung trotzdem oder zumindest die Zuwanderung von Asylbewerbern begrenzen und dass wir irgendwie gut damit umgehen können. Da geht es dann auch um schnellere Abschiebungen und dergleichen, aber auch eben um eine größere Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Das ist beim BSW auch ein Thema. Die Grünen und die Linken lehnen Abschiebungen in weiten Teilen. Also bei den Linken steht das drin, dass sie Abschiebungen generell ablehnen. Bei den Grünen kommt Abschiebung gar nicht so oft vor. Da geht es nur darum, dass die gut überwacht werden sollen, wenn sie denn stattfinden müssen sozusagen. Und im Wahlprogramm von SPD, Grünen und Linken geht es dann auch sehr viel darum, wie man Integration fördern kann, mit welchen verschiedenen Ideen. Viele, die auch auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet sind, dass man zum Beispiel die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen erleichtern solle. Das ist in vielen Programmen Thema. Auch bei der FDP ist das sehr so, es geht ja sehr um dieses Arbeitsthema. Es soll zum Beispiel auch schneller gehen, da so eine Arbeitserlaubnis auszustellen. Das soll, glaube ich, soll die Zeit extrem verkürzt werden. Ich glaube, von einem Monat war da sogar die Rede, dass das ausgestellt werden wird. Genau, das ist in allen Themen, in allen Parteiprogrammen Thema, unterschiedlicher Fokus. Die CDU hat da so eine Zwischenlinie auch zwischen, wir müssen vor allem auf dem Land was dafür tun, dass die Menschen schneller Arbeit finden, die zu uns kommen, und schneller Wohnung. Das ist so das eine, da wollen sie vor allem da so reingehen und die Förderung erhöhen, eben vor allem auf dem Land. Aber es geht auch darum, dass man, geht für die CDU auch darum, dass Abschiebungen konsequent durchgeführt werden, vor allem von Menschen, die hier straffällig werden.
Ich danke euch für eure Einblicke. Natürlich gibt es noch mehr Themen, die Sachsen beschäftigen, und das findet ihr alles auf lvz.de. Ich verlinke euch alles auch in den Shownotes, jeden Text dazu, auch zum Sachsen-Kompass, damit ihr auch da nochmal die ganzen Auswertungen findet und was bei dieser Umfrage rumgekommen ist, auch zu den anderen Themen. Falls ihr Themenwünsche oder Feedback habt, dann könnt ihr mir gerne eine Nachricht an podcast@lvz.de schreiben. Ich freue mich über jede Mail, die ich so bekomme.